Also wie gesagt, mein Thema ist Mut zum Leben, Mut durch Gottes Geist. Und ihr habt das vorhin schon auf der Folie gesehen. Ich möchte mit euch eine Person anschauen aus dem Neuen Testament, den Apostel Paulus. Ich klicke da mal eins weiter. Und ich möchte dabei auf eine Frage eingehen, die mir im Alpha-Kurs gestellt wurde, von einem Jugendlichen, von einem Teenager. Ich habe jetzt gehört von Jesus, ich habe angefangen, Bibel zu lesen, ich bete, aber wie erlebe ich das konkret, dass Gottes Geist mich leitet? Wie merke ich, dass Jesu Geist mir Mut gibt, mich in Situationen bringt? Wie geht das denn, Pastor? Und ich finde es immer schwierig und spannend, so Kinder, Teenager-Fragen, weil die sind so direkt, da kann man nicht so theologisch schlau antworten, sondern muss man Farbe bekennen, oder? Wie geht das denn? Wie geht das in unserer Zeit 2020, dass wir Gottes Geist erleben? Also nicht so sehr die Frage, was ist Gottes Geist, wie wirkt er, sondern wie erlebe ich das? Wie kann ich das ganz konkret machen? Und dazu springe ich mit euch hinein in Apostelgeschichte 16 und ich überfliege das mit uns in der Adlerperspektive, also nicht viel Details. Aber ich möchte mit euch ein Kapitel anschauen aus der Apostelgeschichte, wie Gott da den Apostel Paulus geführt hat. Ich habe ein Kapitel ausgewählt, wo es sehr unterschiedliche Situationen gibt, weil auch unser Leben sehr bunt und unterschiedlich ist. Und vielleicht als Hintergrund, wir befinden uns auf der zweiten Missionsreise. Die wird von Kapitel 15 bis 18 erzählt und die dauerte 4 Jahre. Das ist schon mal spannend, wenn wir heute die drei Kapitel in ein paar Minuten lesen, dann ist uns jetzt oft nicht so bewusst, dass wir in den 3 Kapiteln 4 Jahre für uns haben. Und manchmal fragen Leute, ich erlebe nicht mehr so viel, wie in der Bibel steht, weil da ist jedes Kapitel ein neues Wunder, da ist immer Gottes Eingreifen die Rede. Paulus, was erlebt er nicht alles? Wenn man sich das vergegenwärtigt, dass in 4 Kapiteln 3 Jahre erzählt werden, dann merkt man, das war bei dem auch nicht jeden Tag ein Wunder. Also wenn wir jetzt mal rauszoomen würden und überlegen, was habt ihr als Gemeinde oder persönlich die letzten 4 Jahre erlebt? Und wenn ihr darüber ein Tagebuch auf 3 Seiten schreiben würdet, oder 4 Seiten, da glaube ich, da käme schon was zusammen, oder? Also für mich schon, dass ich, man nennt da nicht jedes Detail, aber Wendepunkte, Meilensteine, Höhepunkte, Tiefpunkte. Einfach um uns da ein Stück zu entspannen und zu sagen, okay, nicht jeder Tag ein Wunder, aber in 4 Jahren ist schon was zu berichten. In 4 Jahren 3 Seiten schreiben, Gott wirkt, damals wie heute sein Geist ist auf dem Plan und bei jemandem, der Pionier ist, wie der Apostel Paulus, da ist das besonders deutlich. Ich möchte es einfach mit euch anschauen und diesen Kapitel durchgehen und jeweils so versuchen herauszufiltern, was könnten wir denn für uns daraus lernen. Also wir wollen studieren, Apostelgeschichte, ein Buch, wo viel von Alltag, wie ein Reisetagebuch, wie ein Lebenstagebuch die Rede ist. Was heißt das für uns? Beginnt die Reise in Antiochia, das ist ganz am Osten vom Mittelmeer und Paulus legt auf dieser Strecke 1500 Kilometer zu Fuß überwiegend, ab und zu per Schiff oder mal im Reittier zurück. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite und zeige euch das mal hier. So in lila. Diese Reiseroute. Und wenn ich vorhin gesagt habe, Gottes Geist führt, dann sieht man erstmal, Gottes Geist führt zickzack. Oder? Wir haben ja manchmal eine Idee und sagen, Gottes Geist gibt eine große Vision und wir laufen drauf zu wie eine Autobahn. In der Bibel sehen wir das nicht so. Paulus wusste eins bei seiner Bekehrung schon, Apostelgeschichte 9, ich bin berufen, als Werkzeug Gottes vor Könige und zu den Heiden zu gehen. Und dann hat er gesagt, okay, ich gehe dahin, wo noch keiner war. Und dann sieht man, wie er aufbricht zur zweiten Missionsreise, zunächst bekanntes Gebiet, da waren sie bei der ersten, und dann wieder dahin, er kommt von Südosten und er sagt, Südosten waren wir schon, wo geht's hin? Und er tastet sich regelrecht vor, Asia, da gab es Kontakte zu Petrus, da musste er nicht hin. Und er tastet sich vor, will nach Norden, der Heilige Geist wehrt ihm. Ich bin super neugierig und würde ihn gern später mal im Himmel fragen, Paulus, wie war das denn? Wie hat der Heilige Geist dich denn gewehrt? War das ein innerer Eindruck? Habt ihr als Team dann miteinander beraten? War es vielleicht Winter und da war eine Passstraße verschneit? Habt ihr gehört, dass da irgendwo Wegelagerer sind, dass es einen Überfall gab, von Leuten euch entgegenkommen? Oder hat da ein Römer einen von der Schranke runtergemacht und ihr konntet nicht auf den römischen Straßen. Wir erfahren es nicht. Wir sehen nur, Gottes Geist führt einen Zickzackkurs. Das ist mir wichtig, weil wir manchmal denken, wir hätten eine Autobahn vor uns. Wir müssen nur genug glauben, dann ist immer alles geradlinig. Nein. Könnt ihr euch auch gucken, wie Israel aus Ägypten ausgewandert ist ins verheißene Land Kanaan. Da hätte es einen viel kürzeren Weg gegeben. Na gut, da kommt dann noch Ungehorsam dazu. Aber Gott führt Zickzack. Wie macht er das? Paulus weiß, ich soll dahin, wo noch keiner war. Das ist meine Berufung, dafür bin ich gebaut. Das ist auch meine Leidenschaft. Und dann schaut er einfach, wo geht's denn? Er benutzt die römischen Straßen, Gelegenheiten, er ist klug. Luther hat für die Reformation den Bibeldruck benutzt. Wir benutzen hoffentlich die modernen Medien. Für das Evangelium ist das Beste gut genug. Die Infrastruktur nutzen, die Welt liefert. Hat einen Vorteil, er kommt schnell voran. Ab und zu kommt eine Garnison, da gibt es relativ Schutz als Reisender. Da ist man einigermaßen gefeit vor Überfällen. Und man kommt immer genau in die Zentren der Region, da wo das Evangelium zuerst hin soll. Aber eben der Heilige Geist wehrt sie nach Bithynien, das ist im Norden der heutigen Türkei. Da geht es nicht hin. Wir sagen das so, wir beten um Gottes Führung. Wir haben ein geistliches Ziel, wir wollen auf den Gipfel. Und dann suchen wir einen Weg, wie wir da hinkommen. Und es ist normal, dass es zickzack geht. Also ihr kennt die Berge viel besser als ich, ihr seid Schweizer. Da gibt es nicht eine Autobahn auf dem Gipfel. Und wenn, will keiner mehr dahin. Sondern wir tasten uns ran, wie kommen wir höher, wie kommen wir vorwärts. Da gibt es unpassierbare Strecken, da gibt es vielleicht einen Steinbruch oder einen Steinschlag, wo man nicht durchkommt. Dann suchen wir eine Alternative. Gott führt Menschen, die auf dem Weg sind, die wissen, wer sie sind, wofür sie gebaut sind. Und dann Trial and Error. Offene Tür, gehen wir in die Richtung, nutzen wir die Chance, geschlossene Tür, dann suchen wir eine andere. Was sie nicht tun, ist, dass Paulus sagt, Gott wehrt uns, es geht nicht nach Bithynien. Wir bleiben mal hier sitzen, sagen wir mal in Galatien, und jetzt warten wir, bis Gott uns einen neuen Marschbefehl gibt. Braucht er nicht. Alle Menschen sollen erreicht werden. Ich soll dahin, ich will dahin, wo noch keiner war, also starte ich. Was bedeutet es für uns? Also, wenn ihr wissen wollt, was Gott mit euch vorhat, fragt doch mal, wie seid ihr gebaut? Wie hat er euch gemacht? Welche Gabe hat er euch gegeben? Vielleicht bist du ein Pionier, Apostel, dann such offene Türen, geh voran. Bist du vielleicht mehr ein Kümmerer? Dann schau, wo du dich um jemanden kümmern kannst. Bist du ein Beter? Dann sag, Herr, ich will beten für Menschen, da bin ich stark, leg mir aufs Herz, ich will offene Ohren, offene Sinne haben. Bist du gastfreundlich? Okay, mit Corona ein bisschen bedingt möglich. Aber dann schau, wie kannst du Gastfreundschaft leben? Gottes Geist gibt uns Mut und benutzt unser Leben, wenn wir sagen, so bin ich gebaut, das kann ich, jetzt führe mich und ich taste mich voran. Wenn wir die Empore nicht einbauen, dann werden wir andere Lösungen finden, um Wachstum zu ermöglichen. Wir können Wachstum nicht machen, aber wir wollen es ermöglichen. Wenn Tochtergemeindegründung in Stuttgart dran ist und wir einmütig sind, gut, wenn nicht, wir wollen trotzdem missionarisch Gemeinde bauen. Das ist unser Auftrag. Versteht ihr? Also nicht die Methode ist entscheidend, sondern dieses Suchen und Herantasten. Das Erste, wundert euch nicht über Zickzackkurse. Und wenn es nicht vorangeht, wenn eine Tür zu ist, dann bleibt nicht stehen, sondern sagt, Herr, mach eine andere auf. Das bete ich oft, sage ich, Herr, wenn das nicht von dir ist, wenn das nicht geht, dann mach eine andere Tür auf, zeig einen anderen Weg. Stehen bleiben wollen wir nicht, das in der Ewigkeit kann ich mich noch genug ausruhen. Sorry, wenn ich das so salopp sage, aber wir haben hier einen Auftrag. Das Zweite, jetzt was macht er? Wir sehen, also zogen sie durch Mysien, sie kommen vom Osten, sie können nicht nach Westen, da hat Petrus genug zu tun in Asien, nach Bithynien wehrt der Geist, sie gehen in die Richtung, die noch übrig bleibt, Nordwest. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Gott spricht durch eine Vision zu Paulus. Es ist jetzt nicht ein Traum, sondern das ist wie so ein Nachtgesicht. Er betet, so ähnlich wie Petrus damals auf dem Dach eines Hauses dieses Tuch sieht. So hat er ein Bild vor sich. Und er hört sogar, vielleicht erkennt er das in Mazedonien an der Kleidung oder an der Sprache, an dem Akzent, komm herüber über die Ägäis, hilf uns. Gott zeigt ihm, du, das in der damaligen Asien, Türkei ist nicht, komm herüber nach heutiges Griechenland. Für ihn Neuland. Da war er bei der ersten Missionsreise nicht. Und spannend, wie erfahre ich Gottes Geist, sein Wirken? Sie beraten miteinander. Ich würde ganz, ganz wichtig auch in der Gemeinde oder als Pastor, wir treffen keine Mehrheitsentscheidungen, wenn irgend möglich. Sei es Tochtergemeindegründung oder Empore oder Gemeindebau in der Vergangenheit. Wir hätten manchmal Mehrheiten gehabt und haben gesagt, das machen wir nicht. Wir suchen Einmütigkeit. Wir wollen so lange warten, bis wir miteinander diese Sicht haben. Wenn jemand zu mir kommt als Pastor und sagt, Uwe, ich habe eine Idee, man müsste, keine Ahnung, Nachbarschaftscafé als Beispiel anfangen, das haben wir gestartet, dann sage ich nicht, tolle Idee, gefällt mir, finde ich klasse, sondern du bete drüber, dass Gott es 2, 3 anderen Leuten noch aufs Herz legt. Und zwar ohne, dass du dir jetzt sofort die Werbetrommel rührst und Leute rekrutierst, sondern bete dafür. Eine Zeit lang, und wenn wir dann merken, das ist von Gottes Geist, dann pflanzt er das. Und da würde ich erst in der zweiten Phase sagen, okay, jetzt rede mal darüber und schau, was passiert. Mach's bekannt. Einmütigkeit. Wenn du mit Gott Schritte tun willst, bete darum, dass Gott es anderen auch zeigt. Das ist weise, weil manchmal hat man so Lieblingsthemen. Kennt ihr das? Sachen, die man mag. Und dann will man in die Richtung gehen und man muss die ganze Gemeinde dazu prügeln, dass sie mitkommt. Oder gewinnen, dass sie mitkommt. Und das ist nicht geistlich. Das ist vielleicht von mir. Da habe ich mein Lieblingsthema, mein Anliegen. Und die ganze Gemeinde muss es machen. Und dann merke ich nach einem halben Jahr, die macht das gar nicht. Oder die machen es nur, weil es mal toll war. Oder sie haben, Paulus hat die Vision, und ich finde es wir so wichtig, da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Sie wagen den Schritt, gehen auf Not ein, die sie sehen. Das geht ihnen zu Herzen. Ein mazedonischer Mann, der sagt, hilf uns. Viele Missionswerke, viele Pionierarbeiten haben damit begonnen, dass jemand eine Not gesehen oder gehört hat. Und dann ein Team war und sagt, das ist was dran, das ist von Gott vorbereitet, das könnte seine Chance sein. Gott fügt was und sie wagen es. Und sie setzen dann über nach Philippi, nach Griechenland. Was haben sie gesehen? Noch einmal, was ist ihre Vision? Ein Mann aus Mazedonien, der sagt, komm und hilf uns. Was hätten wir da an Paulus Stelle erwartet? Er kommt nach Philippi, große Garnisonsstadt. Was würde seinen Erfolg dort garantieren, wenn er auf eine jüdische Gemeinde trifft? Möglichst groß, wo man die Tora studiert und wo viele schon den Messias erwarten. Was passiert wirklich? Gucken wir uns, ach so, das habe ich noch euch gezeigt. Das ist ein Bild aus unserer Bauphase. Gott legt Trittsteine, er bereitet Dinge vor. Wo macht einen Weg, wo keiner ist, aber erst wenn ich einen Schritt getan habe, sehe ich oft den nächsten. Paulus hat nicht eine Reiseroute bekommen, er wusste nur rüber nach Mazedonien und daraufhin wagte den Schritt. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes, segelten zur Insel Samothrake und von dort nach Neapolis, wo wir am nächsten Tag anlegten. Von dort aus erreichten wir Philippi, eine große Stadt in der Provinz Mazedonien und römische Kolonie. Dort blieben wir mehrere Tage. Also er macht sich auf den Weg und setzt über. Und jetzt kommt erste Evangelisation, erstes Treffen. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die Einwohner sich hier zum Gebet trafen. Und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dorthin gekommen waren. Das liest sich so nüchtern. Noch einmal, was ist das eigentlich, was er hier liest? Das ist ein absolutes Chaos. Er kommt nach Philippi und da gibt es gar keine Synagoge. Da, wo Paulus normalerweise andockt, ist nichts. Sondern, ja, wenn da keine Juden sind, wo soll ich andocken? Ja, vielleicht treffen die sich draußen vor der Stadt. Da konnte man sich waschen, da konnte man die jüdischen Waschungen durchführen. Und dann lesen wir, da trafen sich einige Frauen. Das ist für einen Juden, Paulus, schlimm. Keine Synagoge, noch nicht einmal ein Gottesdienst, weil damals war es so, nur wenn Männer anwesend waren, 10 jüdische Männer, dann konnten wir überhaupt Gottesdienst feiern. Das sind nur, Entschuldigung, wenn ich das so sage, damals für Paulus denken, nur ein paar Frauen an dem Fluss. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Während sie uns zuhörte, öffnete Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, sagte sie, dann komm und bleib in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir ihr nachgaben. Keine Synagoge, nicht einmal 10 Männer zum Gottesdienst und dann noch nicht mal mazedonischer Mann, eine Frau aus Thyatira. Die kommt genau aus der Gegend, wo sie gerade herkommen. Gott, haben wir uns verhört? Wir sind doch gekommen, weil ein mazedonischer Mann uns gerufen hat. Eine Frau aus Thyatira? Keine Synagoge? Wenn wir uns von Gottes Geist leiden lassen, sage ich euch gleich, macht euch auf Abenteuer und Überraschungen gespannt. Geht mir so, ich plane 100% und sagen wir zu 80% macht Gott anders. Ein Missionar wird vielleicht so sagen, zu 99% macht es Gott anders. Weil er uns nicht immer im Detail erklärt, pass auf, das ist der Fahrplan, sondern komm, mach den ersten Schritt, komm herüber und dann lasse ich auf dich ein und schau, was ich tue. Was tut er denn? Da kommt eine Frau, eine Purpurhändlerin zum Glauben, edle Stoffe, gefärbt mit dem Blut der Purpurschnecken. 10.000 Schnecken hat man dafür gebraucht, habe ich mal nachgelesen. Sehr, sehr teuer, sehr aufwendig. Eine reiche heidnische Frau, Ausländerin, mit der soll die große Erweckung in Philippi beginnen, ja. Sie kommt zum Glauben, ihr Haus kommt zum Glauben und Paulus denkt um und sagt, okay, ich bin nach Mazedonien wegen einem Mann, den ich gesehen habe in der Vision und es kommt eine Frau zum Glauben mit ihrem Haus. Herr, du bist am Werk. Wenn ihr mutig mit Gott Schritte tut, tut Schritte und lasst euch dann führen. Wagt Neues und lasst euch überraschen in dem, wenn es vielleicht anders wird. Mal persönlich gesprochen, es gibt Leute, die lieben Überraschungen und Abenteuer. Ich mag es nicht so sehr. Ich mag Veränderungen, aber ich hätte dann schon einen Plan, denke mir, das muss ungefähr so und so laufen. Das neue Land, das man einnimmt. Und wenn das dann völlig anders ist, dann kann es schon mal sein, dass ich zu Gott sage, also der Deal war eigentlich anders. Ein mazedonischer Mann zur Gemeindegründung. Ich dachte, da ist eine jüdische Gemeinde. Warum das? Und ich habe gelernt, und das macht auch das Abenteuer als Christ aus, dass Gott oft überrascht. Lest mal die Bibel unter diesem Blickpunkt, wie oft Gott seine Leute überrascht. Er erfüllt Verheißungen, aber er macht das oft auf Wegen, die sind zickzack und über Umwege oder Überraschungen, wo man denkt, warum? Weil Gott uns nicht immer einen Plan mit einweiht, er lässt uns mitwirken und Vertrauen heißt, ich bin mit ihm unterwegs. Noch einmal, der Teenager hatte damals gefragt, Uwe, wie lebe ich Glauben praktisch? Und wir sind schnell dabei, dass wir mit Hauptworten antworten und sagen, du musst Bibel lesen, du musst Nachfolge ist wichtig, Treue ist wichtig, Gebet ist wichtig. Und in der Bibel sehe ich, dass Jesus hauptsächlich in Tunwörtern, in Verben argumentiert. Es geht nicht um Nachfolge, es geht um Nachfolgen. Versteht ihr, dass ich nicht eine Theorie habe, sonntags über Nachfolge nachdenke, sondern dass ich montags nachfolge? Nachfolgeschritte tue, mit ihm im Gespräch bin und sage, Zickzackkurs, übergesetzt, Überraschung, okay, aber ich sehe eins, du bist am Werk. Keine Synagoge außerhalb der Stadt, Frauen, eine Frau kommt zum Glauben, da ist Taufe. Gott, wir haben es anders gedacht, wir haben dich anders verstanden, aber du bist am Werk und wir gehen weiter in diese Richtung. Lass dich vor Gott herausfordern und sei auf Überraschungen gespannt. Und guck nicht auf das, wo 80% deiner Wünsche und Pläne nicht erfüllt werden, sondern wo ist er denn am Handeln? Und da geh mit ihm vorwärts. Er führt, er handelt, aber oft überraschend für uns. Wir lesen weiter. Eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, begegneten wir einer Sklavin, die von einem Geist besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihrem Herrn damit viel Geld ein. Sie lief nun hinter uns her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes. Sie sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sich Tag für Tag. Paulus war schließlich so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu dem Dämon in ihr sagte, ich befehle dir, im Namen von Jesus Christus aus ihr auszufahren. Und augenblicklich verließ er sie. Seltsame Werbung. Dort in Philippi eine stadtbekannte Wahrsagerin. Wir würden heute vielleicht sagen, Karten lesen, Esoterik, sprechen, okkulte Methoden anwenden. Die sagt, das sind die Leute, die vom höchsten Gott kommen, euch sagen, wie ihr gerettet werdet. Können wir doch dankbar sein, oder? So eine PR. Jemand, der von geistigen Dingen Ahnung hat, macht Werbung für Paulus, der mag das nicht. Warum? Weil er genau weiß, die Leute in Philippi verstehen das falsch. Die denken an Zeus. Denken, wir wären Götterboten von Zeus. Damit hat er nichts am Hut. Sie kommen nicht im Namen des höchsten griechischen Gottes, sondern des einzigen lebendigen Gottes. Aber was mache ich mit dunklem Störfeuer, Sachen, die irritieren, die dazwischen kommen, die meine Arbeit ins falsche Licht rücken? Er ignoriert. Das ist ein Wort für Leiter. Ich glaube, es ist weise, wenn ich mein Ziel im Blick habe, dass ich nicht jedes Störfeuer sofort drauf eingehe. Nicht jedes Scharmützel einsteige und sage, Moment, aber da geht es um das und da geht es um jenes, sondern ich habe einen Auftrag und er geht einige Tage lang einfach nur seinem Dienst nach. Er ignoriert dieses Geschrei. Und erst als es zu viel wird und lästig wird und die Leute vermutlich eher mehr zuhören als ihm, da gebietet er dem Dämon und die Frau kommt zum Glauben, wird frei, findet zu Jesus. Für mich heißt das, wenn ich mich von Gottes Geist führen lasse, werde ich merken, dass es Ablenkung gibt, Störfeuer, Großes, was meine Aufmerksamkeit ablenken möchte. Er tut das nicht. Er lässt es erstmal stehen. Nur wenn es unbedingt sein muss, grenzt er ab. Sorgt er an der Stelle für Befreiung, in Klammer, Gott befreit diese Magd, aber es hat genau die Konsequenzen, die er befürchtet hat. Er kriegt furchtbar Ärger. Lesen wir uns das weiter, Vers 19. Als ihre Besitzer ihre Hoffnung auf sichere Einkünfte zu schlagen sahen, packten sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Marktplatz vor die oberste Stadtbehörde. Sie brachten sie vor den obersten Beamten der Stadt. Wegen dieser Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr, riefen sie. Sie redeten den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den römischen Bräuchen stehen. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten den Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisungen, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. So ein Block, das war damals so zwei Holzbalken, die man zusammen gemacht hat. Und da bist du robuste Handschellen oder Fußschellen, würde ich sagen. Da hast du Probleme, aufs Klo zu gehen, dich zu waschen und Sonstiges. Aber ziemlich sicher, weil mit den Dingern läuft keiner weg. Großes Thema, Gottes Geist, der uns Kraft gibt, der uns führt, der uns ausrüstet. Und wir sehen, Zickzackkurs war das erste, Neuland einnehmen, auf einen Eindruck hin gemeinsam sagen, ja, das ist dran, sich überraschen lassen, sehen, was Gott tut, Störfeuer, lass Störfeuer sein, solange es geht und am Ende, ich bin bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. Leiden gehört dazu. Wenn ich konsequent Jesus nachfolge, habe ich auch einen Preis zu zahlen. Das hört man nicht gerne, das ist unangenehm, aber es ist biblisch. Paulus schreibt seinen Timotheus zum Beispiel, dulde willig für das Evangelium. Sei bereit, wenn es nicht wegen Bösem, sondern wegen Guten auch, geschmäht zu werden, belächelt zu werden. Den Teenagern und Jugendlichen, die sich im Alpha-Kurs bekehrt haben, zu Jesus zu sagen, kann sein, dass nicht alle deine Eltern, deine Freunde es toll finden, dass du jetzt Bibel liest und betest und Jesus nachfolgst. Sei bereit und wenn du dich zu Jesus bekennst, manche finden es toll, viele werden sagen, seltsam, geh auf Abstand. Gottes Geist führt und sagt, bist du bereit, auch einen Preis zu bezahlen? Und ich glaube, es gehört zum nüchternen Dienst dazu, zu sagen, okay, es wird Ärger geben, es wird Widerstand geben, was schert's? Ich will es nicht provozieren, ich suche es nicht, aber Jesus ist es wert. Jesus ist es wert. Und wenn wir hier im Gefängnis landen zu Unrecht, war nicht unsere Absicht, ist so. Und jetzt Vorsicht, ich glaube nicht, dass das, was wir jetzt tun, eine Methode ist. Wenn du im Loch sitzt, im Block, im tiefsten Gefängnis, musst du halt Lobpreis machen. Bei so Methoden bin ich immer zurückhaltend. Ich lese in der Bibel, dass es Klagepsalmen gibt, ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen. Es ist gut, sich das Herz auszuschütten mit offenen, wunden, zerrissenen Kleidern, durchgeknüppelt. Hat Paulus übrigens oft erlebt, 5-mal von den Juden, 3-mal von den Griechen, mehrfach Schiffbruch erlitten. Einmal hat man ihn gesteinigt, er hat es überlebt. Der hat einen hohen Preis bezahlt, der Pionier. Und er sagt, es ist so, aber wir sehen nicht nur unsere Wunden, wir sehen nicht nur den Widerstand. Was hat Gott denn getan? Eine Frau kam zum Glauben, eine andere wurde befreit. Da ist eine kleine Gruppe entstanden, ein Hausgemeinde, ein Hauskreis. Gott ist am Werk und wir gucken auf das, was Gott in all dem tut. Und er lobt ihn und sie preisen miteinander um Mitternacht. Gott, beten ihn an. Auch das, finde ich, ist, was der Heilige Geist wodurch uns ermutigen kann, wenn er vielleicht den Fokus lenkt auf das, all dem zum Trotz, schau mal, was ich in deinem Leben trotzdem tue, was in den letzten 4 Jahren passiert ist, auch wenn du jetzt im Loch sitzt. Da ist viel Gutes, da ist viel Übernatürliches, da habe ich doch die Treue gehalten, da habe ich dich gebraucht, da bin ich mit dir gewesen, da hast du Neuland begonnen mit mir, mit deinem Team zusammen. Jetzt dulde willig, wenn es drauf ankommt. Und sie loben Gott und der Rest, es ist Geschichte, es ist sehr bekannt. Erdbeben, die Zellen sprengen auf, der Kerkermeister, Gefängnischef, der will sich in sein Schwert stürzen, weil er verantwortlich war. Er denkt, sie sind alle weg, sie sind nicht weg, sie sind noch da. Und am Ende fragt er, wie kann ich zum Glauben kommen? Er hat noch einen Satz von der Magd im Ohr, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich lese den Abvers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses, fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen deinem Haus. Da verkündigten sie ihn und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Gott wirkt und er beraucht sogar das Gefängnis, das Loch, in dem die sitzen, um an den Gefängnisvorsteher ranzukommen. Hat sich das Übersetzen nach Mazedonien gelohnt? Ja, Lydia und ihr Haus kamen zum Glauben, das ist eine Hausgemeinde entstanden, die Frau wurde befreit, der Gefängnisvorsteher hat ergriffen, wer Jesus ist und begriffen und er und sein Haus haben sich taufen lassen. Doch klasse, oder? Im Rückblick okay, aber ganz schön Ärger, ganz schön Widerstand, viel Unruhe und einen hohen Preis. Was hat das mit Gottes Geist zu tun? Wo ist Gott am Werk? Wo gebraucht er vielleicht Umstände, die seltsam sind? Erdbeben, Unruhe, Gefängnissituation. Ich finde es toll, in der Bibel zu lesen, dass Gott durch noch so schwierige Dinge gebrauchen kann, um sein Reich zu bauen. Nur wir denken manchmal, Gott baut sein Reich so und so. Nach dem Schema, nach dem Plan, nach der Methode. Ich lebe mit dem Heiligen Geist, indem ich da, wo ich bin, folge und dann schaue, wo ist jetzt hier Gott am Werk. Er ist am Werk. Gott lebt, Jesus lebt. Er ist in deinem Leben am Werk. Manchmal sehen wir es nicht, weil wir nur ein bestimmtes Schema haben und ein bestimmtes Schema abtasten und erwarten, dass es so und so aussehen muss. Bei ihm nicht. Er nutzt die Umstände, um Jesus zu bezeugen. Jesus bekannt machen, egal was für Umstände es sind, das ist die Priorität. Wir sind bald am Ende dieses Kapitels. Noch eine spannende Entwicklung, wie Paulus, ein Mann Gottes, sich von Gott gebrauchen lässt. Am nächsten Morgen schickten die obersten Beamten der Stadt Amtsdiener, um dem Gefängnisvorsteher ausrichten zu lassen, lasst die Männer frei. Der Gefängnisvorsteher berichtete Paulus und sagte, die Amtsdiener sind gekommen, um dir zu sagen, dass ihr frei seid, geht in Frieden. Frage an euch, angenommen ihr wärt in der Situation gewesen, um Jesu Willen ausgepeitscht, Gefängnis über Nacht, nicht wissen, kommen wir da je wieder raus, wie geht es weiter, ein Wunder erlebt, nicht geschlafen, übernächtigt, der Gefängniswärter hat euch die Wunden gewaschen, es gab sogar Taufen in der Nacht und am nächsten Morgen kommen die Leute, Stadtpolizei, sage ich mal, und sagt, ihr könnt gehen. Ehrlich gesagt, ich hätte die Segel gesetzt. Nichts wie weg hier. Philippi, nicht so toll, das ist Pflaster. Die Eigentümer sind ja immer noch da, ist immer noch die Anklage da. Paulus durch den Heiligen Geist macht das nicht. Vermutlich haben nur einige von euch im Ohr, wie es weitergeht. Wir haben ja manchmal als Christen im Ohr, wir sollen vorsichtig sein, wenn uns jemand auf die rechte Backe schlägt, die linke inhalten, uns alles gefallen lassen. Ist ja auch wahr, wir sollen nicht schuldig werden. Aber es gibt einen Punkt, wo ich glaube, wir sind viel zu defensiv. Wir sollen viel kämpferischer sein. Es geht nicht darum, Böses mit Bösem zu vergelten, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden. Was ich meine, will ich euch zeigen. Was macht Paulus? Ab Vers 37 lese ich, aber Paulus entgegnete, sie haben uns ohne Prozess öffentlich auspeitschen und ins Gefängnis werfen lassen, obwohl wir römische Bürger sind. Und jetzt erwarten sie, dass wir uns heimlich fortschleichen? Niemals. Sie sollen selbst kommen und uns freilassen. Die Amtsdiener überbrachten den Beamten diese Antwort und diese fürchteten sich, als sie erfuhren, dass Paulus und Silas die römische Bürgerschaft besaßen. Sie kamen ins Gefängnis und entschuldigten sich bei ihnen. Dann führten sie sie heraus und baten sie inständig, die Stadt zu verlassen. Was macht Paulus? Darauf kehrten Paulus und Silas in Lydias Haus zurück, wo sie mit den Gläubigen zusammenkamen und sich noch einmal ermutigten, bevor sie die Stadt verließen. Wären Paulus und Silas sofort weggegangen, was wäre passiert? Als nächstes hätte die Stadtoberin die Hand angelegt an die Lydia. Wo waren diese Unruhestifter zu Gast? Was ist da für eine Hausgemeinde entstanden? Die krallen bei uns. Und was? Der Kerkermeister hat sich taufen lassen in der Nacht. Dessen Beamter, der muss seinen Job verlieren. Paulus nutzt seine Stellung und weiß als römischer Bürger, er hätte jetzt anklagen können. Es war eine römische Garnisonstadt. Und den Bürgermeister vor Gericht ziehen und sagen, ich bin Römer, ihr habt uns zu Unrecht verurteilt. Böses mit Bösem vergelten, ich zeige euch mal, wo der Hammer hängt. Macht er nicht. Aber er zieht auch nicht den Schwanz ein und haut ab, sondern er sagt, Moment, komm mal her. Er will sich und seine Stellung nutzen, um die Gemeinde zu schützen, um Lydia und den Gefängniswärter mit allen Angehörigen unter den Schutz zu stellen. Er geht nicht sofort aus der Stadt. Nein, er geht demonstrativ zur Hausgemeinde. Und alle in der Stadt Philippi haben kapiert, oh, Vorsicht, mit den Christen, da legst du dich besser nicht an. Die sehen harmlos aus, da denkst du, mit denen kannst du machen, was du willst, aber nachher weißt du nie, wie es gegen dich kommt. Gottes Geist ermutigt ihn, einzustehen, und wir leben in einer Zeit, wo jeder seine Interessen vertritt, was auch gut ist in der Demokratie. Menschen kämpfen für ihre Interessen. Jeder ruft den Bürgermeister an und sagt, ich hätte gerne. Und wir Christen, wir beten, aber wir rufen nicht beim Bürgermeister an und wir hätten gerne. Warum? Wir sind zu defensiv, sind wir manchmal, frage ich euch, zu defensiv. Wir haben doch einen Auftrag. Wir haben doch auch Rechte. Nicht, um dann mit jemand anders in den Eimer zu treten, aber um dafür einzustehen, zu sagen, stopp, auch wir sind Bürger dieses Staates, auch wir haben Rechte. Und es geht mir dabei, dass Paulus sagt, wir sollen beten für die Obrigkeit. Wozu? Damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen können, im Sinne von, dass wir Reich Gottes bauen können. Wir sind nicht politisch, wir haben nicht eine politische Agenda, aber wir haben durchaus unsere Rechte und einen Auftrag, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Mutig. Fair. Das Böse mit Guten überwinden, aber schon auch offensiv hinstehen und sagen, stopp, so nicht. Ist euch das Neue? Ich fand es spannend. Kämpferisch. Da merkt man einen Mann, der seine Stellung nicht gebraucht, um sich zu retten, sondern sagt, stopp, was kann ich jetzt in der Situation tun, um die kleine Hausgemeinde zu schützen? Und er geht nicht einfach weg, sondern lässt sich öffentlich hinausgeleiten. Stark. Was hast du für eine Stellung und für Einfluss, für Rechte, die du nutzen kannst, nicht zu deinem Vorteil, sondern damit Gottes Reich gebaut wird, da wo du bist, in deiner Kollegenschaft, in der Arbeit, nicht nur jetzt für Gemeinde gedacht, sondern da, wo du stehst, wo du nicht nur sagst, hier, Hauptsache ich komme gut raus, sondern wie kann dabei Gottes Reich gefördert werden? Das war ein Überflug über ein Kapitel, Apostelgeschichte 16, Frage, wie wirkt Gottes Geist? Ich fasse nochmal zusammen und versuche es in ein paar Prinzipien zu formulieren. Erstens haben wir gesehen, Gott führt zickzack. Wichtig ist, dass ich weiß, wie ich gebaut bin. Und dann probiere ich aus, offene Türen, geschlossene Türen. Und wenn die Tür zu ist, bleibe ich nicht sitzen, sondern ich gehe weiter. Dann geht es halt nicht nach Bethynien, dann geht es halt nach Troas. ich bin suchend nach dem, was Gott sagt. Damals eine Vision. Ich glaube, Gott redet heute besonders stark und intensiv, bei mir zumindest durchs Bibellesen. Dass ich merke, die Bibel gab es damals noch nicht in der Form, es gab einzelne Briefe. Ich lese die Bibel und Gott redet zu mir und ich tausche mich mit anderen aus und sage, sag mal, geht es euch auch so? Ist es auch ein Thema bei euch? Und sie beschließen dann gemeinsam, wo sie zur Überzeugung gekommen sind, Schritte zu tun und Neuland zu wagen. Wir haben gesehen, dass sie dann, man könnte kritisch sagen, von Gott enttäuscht sind. Kein mazedonischer Mann, eine Frau aus Thyatira. Ihre Pläne, die sie im Kopf hatten, werden völlig über den Haufen geworfen. Aber das interessiert Paulus nicht. Dann ist eben eine Frau und ihr Haus und der Kerkermeister und eine ehemals okkult Belastete, die zum Glauben kommt. Gott ist am Werk. Und Paulus ist bereit, und Glauben heißt, ich bin bereit, auch wenn es darauf ankommt, den Preis dafür zu bezahlen. Ich suche das nicht, ich suche den Ärger nicht, ich will kein großes Tohuwabohu machen, ich lasse mich nicht auf Nebenschauplätze ein und verwickeln. Aber wenn es darauf ankommt, okay, dann stehe ich für Jesus ein und notfalls hänge ich im Loch. Und wenn Gott dann eingreift und es gebraucht, dann erzähle ich von Jesus so gut ich kann und freue mich, dass er sogar im Gefängnis, sogar in der Tiefe am Werk ist. Und am Ende rette ich mich nicht selbst, sondern sogar, wenn ich Möglichkeit habe zu retten, versuche ich so viel wie möglich mit unter den Schutz zu stellen. Meine Stellung zu benutzen, nicht damit ich gut rauskomme, damit Gottes Reich weiterlaufen kann. Ich finde, das sind viele sehr praktische Dinge drin, die man so theologisch vielleicht anders formulieren würde. Aber die Haltung, der Herr wirkt, er ist in meinem Leben zugange und ich achte darauf, was er tut. Das gilt nicht nur für Missionare, das gilt für euch auch. Gilt für uns auch, ob wir Pastoren sind oder nicht, ob wir irgendwo Verantwortung haben. Mich fasziniert dieser Geist, der so am Werk ist, der antreibt und der Schlüssel ist, weißt du, wer du bist, wozu du berufen bist, was du kannst, welche Gaben du hast. Wäre jetzt ein extra Thema, aber bist du ein Kümmerer, bist du ein Beter, bist du ein gastfreundlicher Mann, bist du Leiter, bist du Visionär, bist du jemand, der gern Dinge neu anstattet, treu und zuverlässig. Dann tu das, was du tust, beten und sag, Herr, gebrauch mich, leite mich. Tastend, aber immer nach vorne, dein Reich soll gebaut werden. Das ist mein Credo, das ist die Überschrift über meinem Leben. Und dann erlebst du Abenteuer, aber nebenbei. Aber Abenteuer sind manchmal furchtbar anstrengend. Rede mit Missionaren, zum Beispiel, die haben einen Preis bezahlt. Und wir finden Missionare immer ganz toll, aber wenn man mal hinschaut, merkt man, ja, die haben einen Preis bezahlt und trotzdem wollen sie nicht tauschen. So, jetzt bin ich gespannt, was das mit euch gemacht hat. Zusammenfassung habe ich am Ende stehen, die liegt jetzt bei euch. Das müsst ihr runterbrechen, dazu kenne ich euch nicht gut genug, weiß zu wenig über euer Leben, aber lest vielleicht nochmal selber heute Mittag Apostelgeschichte 16 durch und sagt, Herr, das, was da ist, kann ich als Prinzip verstehen, aber ich möchte es genauso erleben, dass du mich führst. Ich will vorwärts gehen. Ich will schauen, wie in meinem Leben dein Reich gebaut wird, mit meinen Möglichkeiten, so wie ich bin. Und wäre spannend, wenn ihr dann was erlebt, schickt mir eine E-Mail, meine Adresse ist auf der Homepage oder geht auf Matthias zu. Ich mache die Erfahrung, sobald wir Schritte tun, passiert wirklich was. Sobald wir im Glauben nicht nur für uns, sondern für den Glauben unterwegs sind. Gott stellt sich dazu. Er baut sein Reich, er stellt Leute zusammen, und es entsteht Neues. Es braucht nur eine Person, die bereit ist, Schritte zu wagen, sich auf viel Fremdes, Zickzackkurs und so weiter einzulassen, überraschen zu lassen. Aber er hat ein Ziel. Das Evangelium dahin bringen, wo es nicht ist. Das ist seine Berufung. Und wenn du deine Berufung lebst, wirst du genauso erleben. Gott stellt sich dazu. Nicht jeden Tag, aber in 4 Jahren oder in 3 Jahren 4 Kapitel schreiben davon. Spannend, oder? Gott handelt. Ich möchte uns beten. Jesus, wir feiern ersten Advent, dass du gekommen bist, das Licht in der Nacht entzündet, Hoffnung schenkst in unserer dunklen Welt. Aber das ist nicht nur Advent, das ist im Alltag so, dein Geist. Entfalten Dynamik, die ist überwältigend. Egal wie alt wir sind, egal wie wir gestrickt sind. Und ich bitte dich für meine Geschwister hier in Teilen und Umgebung, dass sie wie Paulus mit dir auf Spur sind, tastend, fragend, dass jeder seine Gaben, seine Berufung erkennt und dass wir dann miteinander erleben, wie du wirkst. In unserer Schwachheit bist du stark. Vielen Dank für Paulus und seine Leidenschaft. Danke, dass wir den gleichen Geist wie er haben dürfen, der heute lebt, der wirkt, ein Geist der Kraft, der Mut gibt und der zur Selbstbeherrschung und Weisheit anregt. Vielen Dank dafür, Herr. Amen.